Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus Psalm 51, die Verse 9 bis 11. Psalm 51, 9 bis 11. Entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde, lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Als der Reformator Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg schlug, da nahm er in der ersten These Bezug auf das Wort Jesu, tut Buße. Und er schrieb dazu, das habe die Bedeutung, dass das ganze Leben der Gläubigen eine Buße sein solle. Das ganze Leben der Gläubigen solle eine Buße sein. Nun, wir spüren etwas von der außerordentlichen Wichtigkeit, die Martin Luther dem Thema Buße gegeben hat und beigelegt hat. Und wir finden das in der Heiligen Schrift, im Wort Gottes, in der Bibel, so auch bestätigt. Buße ist elementar wichtig für unser Glaubensleben. Nicht nur am Anfang unseres Glaubenslebens, wenn es also zu einer Umkehr zu Gott kommt, ist eine totale Sinnesänderung notwendig, sondern eben auch später immer wieder aufs Neue bedürfen die Gläubigen einer Veränderung ihres Sinnes, einer Erneuerung ihres Sinnes, haben sie es nötig, sich zu beugen, zu demütigen vor Gott, also Buße zu tun. Wir dürfen das Wort Buße nicht missverstehen, es hat nichts zu tun mit Büßen, Abbüßen, dass unser ganzes Leben eben dazu dienen muss, Strafe, die wir verdient haben, von Gott her abzubüßen. Das ist mit Buße mit Sicherheit nicht gemeint, sondern es geht eben um ein Umdenken, um eine Sinnesänderung. Und wir haben am vergangenen Sonntag bereits darauf hingewiesen, dass wahre biblische Buße einige spezielle Aspekte beinhaltet. Dazu gehört in der Hauptsache die Erkenntnis unserer Sünde bzw. unserer Sündhaftigkeit. Und je gründlicher wir erkannt haben, dass wir vor Gott verlorene Sünder sind, desto besser. Desto tiefer wird ein Herz dann auch verwurzelt durch den Glauben in der Gnade, in dem Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Also Sündenerkenntnis gehört unbedingt dazu. Sündenerkenntnis, Gnadenerkenntnis, das ist ein Schutz auch gegenüber all den Irrlehren, die immer wieder in die Gemeinde Jesu eindringen oder eindringen wollen. Denn alle falschen Geister, alle Irrgeister machen den Menschen groß, auch in seiner Frömmigkeit, machen ihn groß und verdunkeln die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Der Heilige Geist macht den Menschen klein, er demütigt ihn vor Gott und macht den Herrn Jesus groß. Da bleibt nur einer übrig in unserem Leben und das ist der Herr in seiner Gnade, in seiner Herrlichkeit. Wenn wir von bestimmten Elementen oder bestimmten Aspekten der Buße sprechen, die absolut notwendig sind, um zum rettenden Glauben an Christus zu kommen, dann bedeutet das natürlich nicht, dass wir davon ausgehen, dass jeder sich nun auf dieselbe Art unter denselben Umständen bekehren müsse. Sondern da gibt es natürlich mancherlei Unterschiede. Ich erinnere noch einmal an jenen Mann, der sich unter einer Brücke bekehrt hatte und von da ab der Meinung war, dass alle Menschen sich unter einer Brücke bekehren müssten. Also so ist das mit Sicherheit nicht gemeint. Auch gibt es ein klassisches Beispiel für eine tiefe Sündenerkenntnis im Leben von John Bunyan, der ja der Verfasser der Pilgerreise ist. Und es heißt von ihm, dass er ungefähr anderthalb Jahre lang unter der Überführung durch den Heiligen Geist stand, also verzweifelt war im Blick auf sein sündiges Wesen, bis er dann durchdrang zur Glaubensgewissheit, zur frohen Gewissheit, dass er mit Gott versöhnt war durch das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus. Also es muss nicht jeder anderthalb Jahre leiden unter sein sündiges Wesen, bis er dann zum Glauben kommen kann. Sondern da gibt es ganz unterschiedliche Wege, die Gott den Einzelnen führt. Und da ist wohl keine Bekehrungsgeschichte so wie die andere. Also es geht nicht um eine äußere Gleichstellung, sondern es geht um geistliche, notwendige Aspekte oder Elemente in der Buße. Ohne Buße, das wollen wir noch einmal sagen, gibt es keine Errettung. Zwar ist Buße ein Bestandteil des Erlösungswerkes von Golgatha und eine Frucht desselben, und doch, wo sie nicht geschieht im Leben eines Menschen, geschieht kein rettender Glaube. Also Buße ist absolut nötig, weshalb der Herr Jesus sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also tut Buße, das steht ganz vorne an, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, und begleitet uns, wie ich schon gesagt habe, unser ganzes Leben hindurch. Der bekannte Glaubensmann Georg Müller ist ein Beispiel dafür, der von sich erzählt, dass er immer wieder, wenn er morgens seine Bibel las, von der Sünde überführt wurde. Das heißt also, das ist nicht eine einmalige Sache am Anfang unseres Glaubenslebens, sondern vollzieht sich immer und immer wieder, und wir bekommen mit der Zeit eine tiefere Sündenerkenntnis. Auch vom eigentlichen Wesen unserer Sünde werden wir mehr und mehr überführt und überzeugt. Ohne Buße also keine Errettung, ohne ständige, tägliche Buße auch kein Fortschritt in unserem Glaubensleben. Und wir haben hier anhand von Psalm 51 damit angefangen, bestimmte Aspekte aufzuzeigen, und wollen heute Morgen damit Fortsetzung machen. Wir bedenken noch einmal den tragischen Hintergrund dieses 51. Psalms. David hatte mit Bathseba die Ehe gebrochen und hatte dafür gesorgt, dass der Ehemann Bathsebas ums Leben kam. Er hat also unschuldig Blut vergossen. David hat sich in jener Zeit sehr, sehr hässlich verhalten, schlimm verhalten, hässlich verhalten, und dachte dann eine Zeit lang, es ging alles gut, wäre alles okay, nachdem Uriah, der Ehemann Bathsebas, aus dem Wege geräumt war. Aber Gott ließ ihm keine Ruhe, und Gott überführte ihn dann von seiner Schuld durch den Propheten Nathan, der ihm ein Gleichnis erzählte. Wir haben dieses Gleichnis bereits gelesen. Und da kommt David zu der Erkenntnis, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ich bin schuldig geworden vor Gott. Und sofort, und das ist das Wunderbare in der Heiligen Schrift, sofort wurde ihm Vergebung der Sünden zuteil. So hat der Herr deine Sünde weggenommen. Das war die Antwort, die Nathan ihm gab auf das Bekenntnis seiner Sünde. Also David brauchte nicht lange zu warten. Er brauchte auch nicht einen längeren Bußkampf hier zu führen, sondern er hatte zutiefst erkannt, ich bin schwer schuldig geworden, und zwar vor Gott. Das haben wir auch betont am vergangenen Sonntag. Vor Gott allein bin ich schuldig geworden. Zunächst einmal gegen ihn allein habe ich gesündigt. Ich habe das Gericht Gottes verdient, und sofort, augenblicklich, bekommt er den Zuspruch der Gnade Gottes, den Zuspruch der Vergebung. Das ist wunderbar. Da brauchen wir gar nicht lange zu warten. Wenn wir unsere Sünde wirklich vor Gott erkannt haben und bekennen, so ist sie im selben Augenblick vergeben aufgrund der Tatsache, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz bereits dafür bezahlt hat. Von unserer Sicht aus in der Vergangenheit, von Davids Sicht aus, lag das ja in der Zukunft. Also der Herr Jesus starb dann später am Kreuz für den Ehebruch und für den Mord, den David auf sein Gewissen geladen hat. Und darum konnte ihm Gott durch Nathan, der, so haben wir gesagt, der Geist Gottes sei der rechte Nathan, so haben wir gesagt, konnte Gott ihm durch den Heiligen Geist den Zuspruch der Vergebung sofort zuteil werden lassen. Sofort, augenblicklich. So hat der Herr deine Sünde weggenommen. David brauchte nicht lange zu warten. Als nächsten Punkt wollen wir nun betonen, dass Schuld, dass Sünde vor Gott etwas ganz Reales ist, etwas Wirkliches ist. David spricht in diesem Psalm immer wieder in unterschiedlichen Begriffen von der Wirklichkeit der Sünde. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Drei Begriffe, so haben wir gehört, drei Begriffe gebraucht David hier, um Sünde zu kennzeichnen. Einmal einen Begriff, der Rebellion bedeutet, Rebellion gegen Gott. Dann einen Begriff, der von der Verdrehtheit redet. Und als dritten Begriff ein Wort, das die Bedeutung hat von Zielverfehlung. Wir haben darüber gesprochen. Und das alles steht David vor Augen. Das alles ist für ihn Realität. Das ist Wirklichkeit. Wenn wir also von Sünde sprechen, in den verschiedenen Aspekten und Auswirkungen, wenn wir von Sünde sprechen, handelt es sich nicht um etwas, was ein Mensch sich einbildet. Oder, wie man das in der Psychologie zu sagen pflegt, was ihm von seinem sogenannten Über-Ich eingeredet wird. Sondern es geht um einen objektiven Tatbestand, der im Gewissen des Menschen vom Heiligen Geist bezeugt wird. Um einen objektiven Tatbestand. Zunächst einmal unabhängig davon, ob ein Mensch das, was Gott als Sünde bezeichnet in seinem Wort, auch als Sünde so anerkennt. Wenn wir uns beispielsweise eines Diebstahls schuldig machen, wir gehen also in ein Kaufhaus und stecken was in die Tasche und bezahlen das nicht, und jemand würde uns zur Rede stellen und wir würden antworten, also für mich ist das keine Sünde, ja? Für mich ist das im schlimmsten Fall ein Kavaliersdelikt, aber keine Sünde, eine harmlose Geschichte. Und dann mag das subjektiv in seinem Gewissen so sein, oder er redet sich das so ein. Aber objektiv ist es Sünde vor Gott. Und es ist auch Sünde vor dem Gesetz. Der Diebstahl erfüllt einen objektiven Tatbestand vor dem Gesetzgeber. Schuld ist also nicht abhängig von dem jeweiligen Wertebewusstsein der Gesellschaft oder des Einzelnen, ist auch nicht abhängig von unserer Erziehung, sondern von dem unveränderlichen Maßstab Gottes. Also was Schuld ist, was Sünde ist, hat Gott festgelegt in seinem Wort. Und wie ich darüber denke oder wie die Gesellschaft darüber denkt, spielt zunächst einmal gar keine Rolle. Es geht, um es noch einmal so zu sagen, um einen objektiven Tatbestand, um einen objektiven Maßstab, der von Gott her gegeben ist. Also zu allen Zeiten steht unwandelbar fest, was in den Augen Gottes Sünde ist. Und wir wissen, dass das ja immer wieder auch versucht wird, bestimmtes Fehlverhalten oder sündiges Verhalten in der Bibel, das uns in der Bibel bezeugt wird, als kulturell bedingt einfach abzutun. Ja, damals dachte man so und damals hat man das so gehandhabt, aber heute sieht das anders aus. Nein, Sünde ist zu allen Zeiten Rebellion gegen Gott, eine Verkehrtheit unseres Denkens und eine Zielverfehlung. Und wenn nun der Heilige Geist am Herzen eines Menschen arbeitet, dann erkennt er sich vor Gott als verlorener Sünder. Das heißt also, das, was Gott als Sünde bezeichnet in seinem Wort, wird ihm persönlich, subjektiv dann eben auch zur Sünde. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Es wird ihm subjektiv zur Sünde, nicht objektiv. Objektiv ist es Sünde vor Gott. Aber der Heilige Geist macht diese Sünde dem einzelnen Menschen bewusst. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Ohne dieses Werk des Heiligen Geistes wüsste keiner, dass er vor Gott, ich sage ganz bewusst vor Gott, ein verlorener Sünder ist. Das ist also von außerordentlicher Bedeutung, dieses Wirken des Geistes Gottes. Sünde ist also Wirklichkeit vor Gott, eine schreckliche Wirklichkeit. Und sie muss durch den Heiligen Geist uns selbst zu einer schrecklichen Wirklichkeit werden, zu dem, was sie im Grunde genommen objektiv vor Gott ist. Und das immer wieder, wie ich schon sagte, in unserem Glaubensleben, das geschieht also nicht nur einmal und dann haben wir die Geschichte abgehakt, sondern wir finden das gerade auch in den Sendschreiben, dass der erhöhte Herr seine Gemeinden auffordert, Buße zu tun. Und welche ich lieb habe, die überführe ich, die züchtige ich. Deren Schuld, deren Sünde stelle ich vor mein Angesicht, ins Licht. Das ist es, was der Heilige Geist tut. Er macht Sünde offenbar. Und das, was wir als Sünde vor Gott erkennen, ist im Grunde genommen immer nur die Spitze des Eisberges. Also, was Sünde eigentlich ist dem Wesen nach und wie viel Notvolles da in unserem Herzen verborgen ist, das weiß im Grunde genommen nur Gott. Wir erkennen immer nur stückweise das, was da in unserem Herzen an Sünde steckt. Deshalb können wir aus wahrer Buße auch niemals eine fromme Leistung machen. Weil egal, wie tief die Buße geht, die Sündenerkenntnis geht, sie kommt letztlich immer zu kurz. Deshalb sind wir auch da ganz und völlig auf Christus und seine Stellvertretung angewiesen. Aber der Heilige Geist wirkt Sündenerkenntnis und wo es gar nicht der Fall ist, da müssen wir davon ausgehen, dass ein Mensch auch noch keinen wahren Glauben hat und noch nicht errettet ist. Wenn ich von einer schrecklichen Wirklichkeit spreche, dann empfindet der Mensch seine Schuld als etwas für ihn sehr Bedrohliches. Unter der Wirkung des Heiligen Geistes begreift er, dass das eigentliche Problem in seinem Leben, das eigentliche Problem immer die Sünde ist, weil sie ihn vor Gott trennt. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und darum betet David hier, verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden, und tilge alle meine Missetat. Schau meine Sünde nicht an, sonst bin ich verloren. Wir merken also in diesem Psalm, worum es David eigentlich im Kern zu tun ist. Es gibt andere Psalmen, da hat er auch andere Probleme, aber was wir in allen Psalmen immer wieder und immer wieder finden, ist der Bezug zur Sünde auch. Nicht, dass seine Misere immer eine Folge der Sünde sei, praktizierter Sünde. Wie ja hier eine tatsächlich begangene Sünde vorausgeht. Aber im Grunde ist es das, was David immer wieder ganz wichtig ist. Meine Beziehung zu Gott muss in Ordnung sein. Das ist mir die Hauptsache. Alles andere ist für mich zweitrangig. Und ich habe euch neulich schon einmal die Frage vorgelegt, wie ist das mit euch? Und ich beziehe mich immer mit ein, wenn ich sage euch. Ist uns das wirklich die Hauptsache? Mein Verhältnis zu Gott. Dass mein Verhältnis zu Gott in Ordnung ist. Ist das für mich die Hauptsache? Oder gibt es andere Dinge in meinem Leben, die mir viel wichtiger sind? Die für mich viel interessanter und viel attraktiver sind? Das ist eine wichtige Frage. Ist das für mich der Kern der Sache? David weiß, wenn Gott sein Antlitz vor seinen Sünden nicht verbirgt, dann verbirgt Gott sein Antlitz vor David. Und das ist grauenhaft und das ist schrecklich. Das ist für ihn das Allerschlimmste. Hier geht es also in der Hauptsache um das eine, dass sein Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung kommt. Sünde ist also eine bedrohliche Wirklichkeit. Ich sprach einmal mit einer unserer Nachbarinnen über die Vergänglichkeit unseres Lebens. Und da gibt es ja dieses schöne Wort in dem Psalmen, dass unser Leben so ist, als flögen wir davon. Ja, es vergeht sehr schnell. Jakobus greift das in einem anderen Bild auf und sagt, unser Leben ist wie ein Dampf, der eine kleine Zeit währt, aber dann vergeht er. Dann ist unser Leben zu Ende. Es geht unwahrscheinlich schnell. Und da kamen wir ins Gespräch und sprachen dann über die Ewigkeit. Und sie meinte, sie habe Angst. Ja, wovor Angst? Vor dem Scheintod. Das stand hier als etwas Gruseliges und Grausames vor Augen, vor dem Scheintod. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Sie brauchen keine Angst zu haben vor dem Scheintod. Aber Angst müssen Sie haben vor dem lebendigen Gott. Wenn Sie ohne Vergebung Ihrer Sünden vor ihm erscheinen, da haben Sie Grund, sich zu fürchten. Da haben Sie Grund, wirklich Angst zu haben vor dem gerechten Richter. Und das ist es, was wir brauchen. Dass wir erkennen, das ist das Allerwichtigste, dass ich begnadigt bin vor Gott, dass ich Vergebung meiner Sünden habe. Und sollte es jemanden unter uns geben, der da noch keine Gewissheit hat, der noch nicht Buße getan hat und noch nicht glaubt an das Evangelium, der soll wissen, das Einzige, was Gott davon abhält, ihn augenblicklich in die Hölle zu schicken, das ist seine große Barmherzigkeit. Gott hat Geduld. Worauf wartet er? Was sagt uns 2. Petrus Kapitel 3? Er wartet darauf, dass Menschen noch zur Umkehr kommen, zur Buße kommen. Das Einzige, was ihn zurückhält, einen verlorenen Sünder augenblicklich in die Hölle zu schicken, zu richten und in die Hölle zu schicken, ist seine große Barmherzigkeit. Das ist seine große Langmut. Spiele bitte nicht mit dieser Langmut und Barmherzigkeit Gottes. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Wenn jemand meint, naja, irgendwie wird schon alles gut werden. Es wird nicht gut werden. Wenn du nicht wirklich mit Gott im Reinen bist, dein Verhältnis mit Gott nicht in Ordnung gebracht ist, durch Buße und Glauben an Christus und seinen Opfertod, wird es nicht gut werden. Mit absoluter Sicherheit nicht. Denn das ist das Merkmal der falschen Propheten gewesen, von denen wir immer wieder lesen im Alten Testament, dass sie sagten, es wird schon alles gut werden. Friede, Friede, es besteht keine Gefahr. Das gilt sowohl für das Ganze in dieser Welt, als auch für den Einzelnen, der hier falsch getröstet wird. Irgendwie wird es schon gut werden. Nein, du wirst Gott als deinem Richter begegnen müssen, wenn du nicht Vergebung deiner Sünden hast. Ein weiteres Merkmal wahrer Sinnesänderung ist, dass der Mensch anfängt, sich selbst zu verabscheuen. Das hat nun nicht, das müssen wir jetzt fein auseinanderhalten, das ist ganz wichtig. Es gibt ja auch Menschen, die haben sogenannte Minkos, Minderwertigkeitskomplexe. Und das kann so weit gehen und so weit ausufern, dass sie anfangen, sich selbst zu verachten und zu verabscheuen. Und bis dahin, dass sie in der Gefahr stehen, sich dann irgendwann das Leben zu nehmen. Das ist natürlich hier nicht gemeint. Das muss man fein unterscheiden, dieses Natürliche, was der Mensch haben kann, bis hin zum Krankhaften, wodurch er sich selbst ablehnt und verabscheut, und das Werk des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen. Wo der Mensch dann vor das Angesicht Gottes gestellt wird und erkennt, wie hässlich seine Sündhaftigkeit ist und seine Sünde ist. Dahin sollte es allerdings kommen, dass wir uns unserer Sünde schämen. Ihr Lieben, wann haben wir uns zuletzt unserer Sünde geschämt? Es gibt Kreise, in denen hat man manchmal den Eindruck, dass man sogar in gewisser Weise noch stolz ist auf sein sündiges Wesen, auf seine Sünde. Das gibt es auch. Christliche Kreise. Man sollte es nicht für möglich halten, obwohl die Heilige Schrift doch ganz klar und deutlich lehrt, dass ein Mensch, der zum Glauben kommt, an den Herrn Jesus Christus sich zutiefst seiner Sünde schämt. Zutiefst dessen schämt, was er getrieben hat und wozu er immer noch in der Lage ist, wenn Gott nicht Gnade gibt. Ich lese dazu einmal Römer Kapitel 6, die Verse 20 und 21. Da schreibt Paulus, denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit, da hattet ihr keine Gerechtigkeit vor Gott. Ihr wart Knechte, Sklaven der Sünde, versklavt unter die Herrschaft der Sünde. Jetzt kommt's, was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende derselben ist der Tod. Ihr schämt euch dessen, was ihr damals getrieben habt, als ihr noch nicht gläubig wart an den Herrn Jesus. Und wenn wir als Gläubige uns irgendeiner Sünde, irgendeines Vergehens schuldig machen, dann haben wir Grund, uns zu schämen. Und täglich haben wir uns darunter zu beugen, dass in uns selbst, in unserem Fleische, nichts Gutes wohnt. Und manchmal sind da Dinge drin und kommen da Dinge hoch, nicht wahr? Die würden wir keinem anderen sagen. Ja? Es sei denn vertraulich, in dem, was man so allgemein als Beichte bezeichnet, dass wir da mal auspacken. Aber ansonsten gibt es Dinge, Regungen in unserem Herzen, da würden wir doch mit anderen gar nicht drüber sprechen. Würden wir uns doch zutiefst schämen, oder nicht? Wohl dem, der sich noch schämen kann. Sonst geht's nämlich nach dem Motto, gut, dass ich nicht so bin wie jener Pharisäer. So war das doch nicht bei dem Zöllner, oder? Hat er so gedacht, ich darf noch stolz sein darauf, dass ich ein Sünder bin, dass ich nicht so ein selbstgerechter Pharisäer bin. Nein, nein, dieser Zöllner war sich seiner Sünde bewusst. Er wagte nicht einmal, seine Blicke aufzuheben zum Himmel, hochzuschauen. Er schaute auf den Boden, weil er sich zutiefst seiner Sündhaftigkeit schämte. Das ist es doch, was der Heilige Geist wirkt. Alles andere ist verkehrt. Und darum betet David hier, entsündige mich mit Isop. Was ist das? Isop, das ist ein Strauch. Und der hat dabei vor Augen, dass ein Aussätziger nach 3. Mose 14 folgende durch das Blut eines Opfertieres, das der Priester mit einem Büschel Isop auf den Betreffenden sprengte, für rein erklärt wurde. Und Aussatz ist also für David ein Bild der Sünde. Aussatz schloss den Menschen aus der Gemeinschaft des Volkes Gottes aus. Ein Aussätziger musste sein Leben außerhalb des Lagers zubringen. Aussatz galt, und das ist ganz klar, als etwas Ekelerregendes, als etwas ungeheuer Abstoßendes. Ich kannte eine alte Glaubensschwester, die Krebs bekam, aber sie wollte sich nicht operieren lassen, aus welchem Grund auch immer. Und dann wurde sie gepflegt, von anderen Glaubensgeschwistern gepflegt, und dann platzte, sie hatte Brustkrebs, dann platzte dieses Krebsgeschwür auf. Ihr Lieben, das war ein unerträglicher Gestank. Ein unerträglicher Gestank. So ist das mit unserer Sünde, um dieses Bild einmal zu gebrauchen. Luther hat sich selbst als einen stinkenden Madensack bezeichnet. Das ist kein Wohlgeruch vor Gott. Das ist ein unerträglicher Gestank, der von uns ausgeht, von unserer sündigen Natur. Abscheulich. Und von daher ist es klar, dass David davon gereinigt werden wollte. Aussatz ist etwas Ekelerregendes. Genau das ist Sünde in den Augen Gottes. Und so fängt auch der Mensch unter der Überführung des Heiligen Geistes an, einen Ekel vor seiner eigenen Sündhaftigkeit zu empfinden. Es heißt, von einem Gottesmann aus der Höhe der Selbsterhebung sank er in tiefster Abscheu vor sich selbst. Aus dem Glanz einer der ersten in den Reihen der Tugendhaften zu sein, versetzte er sich mit den ärgsten Sündern auf eine Stufe. Wie sagt der Liederdichter, was bin ich, wenn es mich betrifft, ein Abgrund voller Sündengift. Und Petrus ruft angesichts der Erkenntnis seiner Sündhaftigkeit aus, Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Petrus war nicht stolz auf seine Sündhaftigkeit. Gehe von mir hinaus. Herr Jesus, wir passen nicht zusammen. Ja? Evangelium allerdings bedeutet, dass wir jetzt doch zusammenpassen. Gerade der Herr Jesus, der Sünderheiland und ich, wir passen zusammen. Er hat meine Sünde gesühnt am Kreuz. Aber es demütigt mich doch immer wieder aufs Neue, was da so alles in mir steckt. Wobei es nicht nur um irgendwelche Sünden geht, sondern wie wir letztes Mal schon sagten, um die Erkenntnis meiner völligen Verderbtheit. Es geht ja tiefer, ihr Lieben. Unsere Naturanlage ist total entgegen Gott. Wir suchen von Natur aus immer nur uns selbst. Der religiöse Mensch auch in seiner Frömmigkeit. Er sucht nur seine Selbstverwirklichung. Er sucht seine Ehre. Er sucht seinen Genuss, er sucht seinen Vorteil. So sind wir, wenn wir auf diese Erde kommen, von Natur aus, in dem Augenblick, wo unsere Mutter uns empfangen hat, sind wir total verkehrte Menschen durch den Sündenfall. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Das ist eine Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Das kann keiner von sich aus erkennen. Da bedarf es des Heiligen Geistes. Und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Und die göttliche Weisheit beginnt genau da, wo ich anfange, Gott zu fürchten und zu erkennen, welch ein bösartiger Sünder ich von Natur aus bin. Ja, von daher, wie wir schon sagten, das Verlangen nach Reinigung, entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Das ist eben auch ein entscheidendes Merkmal wahrer biblischer Buße, dass der Mensch ein Verlangen danach hat, von seiner Sünde rein zu werden, und zwar von aller seiner Sünde. Die Heiligkeit Gottes verlangt es, dass kein einziger Flecken mehr an dem Menschen zu sehen ist, und darum muss die Reinigung derart sein, dass alle Sünde getilgt wird, damit man wieder Gemeinschaft mit Gott haben kann. Und das geschieht natürlich nicht durch das Blut von Tieropfern. Davon ist ja hier praktisch die Rede, wenn David hier betet, entsündige mich mit Isop. 3. Mose, so haben wir gesagt, Kapitel 14 folgende. Nicht durch das Blut von Opfertieren, sondern, wie schön es der Hebräerbrief ausführt und entfaltet, ausschließlich durch das Blut des Sohnes Gottes, das uns rein macht von aller Sünde, von jeder Sünde, von aller Sündhaftigkeit. So dass der Liederdichter, den wir gerade schon zitiert haben, sagen kann, wer bin ich, Lamm, in deiner Pracht? Ein Mensch, der Engel weichen macht, so rein, so weiß, so schön, so auserwählt, dass mir's an Worten zur Beschreibung fehlt. Wunderbare Liedstrophe, ihr Lieben. In Christus Jesus, durch sein kostbares Blut, durch seine Gerechtigkeit, stehe ich vor Gott da, als einer, der Engel weichen macht, der reiner ist als Schnee, der reiner ist als Engel, so weiß, so schön, so auserwählt, dass mir's an Worten zur Beschreibung fehlt. Gestern fragte mich jemand, wie ist das eigentlich mit den Engeln? haben die auch schon mal Probleme untereinander. Um dieses Thema ging es nämlich, ja. Gibt ja immer wieder was. Kommt ja immer wieder was vor in unserem Verhältnis zu anderen Menschen. Haben die Engel damit auch Probleme? Ich habe gesagt, nein, die kennen das nicht. Die wissen nichts davon, mal abgesehen von den Dämonen, von den abgefallenen Engeln. Sie wissen nicht, was Sünde ist. Sie wissen das nicht aus eigener Erfahrung. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du denn, was sie auch nicht kennen? Sie wissen nicht, was Sünde ist. Aber was sie auch nicht kennen, mach dir mal Gedanken darüber. Und da hatte er eine Minute Zeit, ungefähr, oder zwei oder drei, sich Gedanken zu machen. Naja, gut, ich muss es ihm dann doch erklären, aber ich denke mal, er war schon auf der richtigen Spur. Die Engel wissen auch nicht, was Gnade ist. Deshalb haben sie ein unwahrscheinliches Interesse an der Gemeinde Jesu. Nicht, weil da alle so perfekte Leute sitzen, sondern weil sie hier studieren können, was Gnade ist. Gnade für Sünder. Das ist es, was die Engel interessiert. Das kennen sie nämlich nicht. Das hätten auch wir nie kennengelernt, wenn der Sündenfall nicht geschehen wäre. Deshalb ist das wahr, wenn wir sagen, dass das, was Gott uns in Christus Jesus geschenkt hat und noch schenken wird, viel, viel herrlicher und größer ist als das, was wir an Herrlichkeit im Paradies verloren haben. Das, was Gott uns schenkt in Christus, ist so groß und so herrlich, dass die Engel stets staunen über das, was da geschieht, da unten unter Menschen, die nichts anderes zu bringen haben als ihr sündiges Herz. Weil sie Christus haben, weil sein Blut reinigt von aller Sünde, weil sie in seine Gerechtigkeit eingekleidet sind und herrlich und prachtvoll in diesem Kleid Christi vor Gott stehen. Danach sehnt David sich hier. Und er wendet sich in seiner Sehnsucht an Gott. Ist das nicht erstaunlich? Ich finde das ganz erstaunlich. Als wir über 1. Mose Kapitel 3 gesprochen haben, haben wir gesehen, dass die ersten beiden Menschen, Adam und Eva, vor Gott flohen, als sie gesündigt hatten. Das tut David nicht. David wendet sich hier Gott zu. Er ist von der Sünde überführt und statt nun vor Gott zu fliehen, wendet er sich Gott zu. Er wendet sich also dem zu, von dem er eigentlich nichts Gutes zu erwarten hat. Weil er weiß, im tiefsten seines Herzens, Gott ist gnädig. Deshalb betet er auch an anderer Stelle, Herr, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. Ein Gebet, das ich hin und wieder auch so nachspreche. Von Herzen nachspreche, Herr, lass mich ja nicht in die Hände der Menschen fallen. David wusste aus eigener Erfahrung, wie grausam Menschen sein können. Aber er wusste, wie barmherzig und gnädig sein Gott war und ist. Und das wissen wir auch. Und deshalb dürfen wir uns in wahrer Buße Gott zuwenden. Da steckt schon Glaube drin. In echter, wahrer Buße ist schon Glaube drin. Ist schon lebendige Hoffnung drin auf die Vergebung unserer Sünden, die Gott uns dann durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist, aufgrund des Erlösungswerkes Christi zuspricht. Also wenden wir uns Gott zu. Das war der Fehler, den ein Judas gemacht hat. Petrus hat es genau richtig gemacht. Ja? Der Herr Jesus sah ihn an und er wich nicht aus und ging nicht weg und er hängte sich nicht, sondern er ließ sich seine Schuld vergeben. Und zum Schluss, David sehnt sich hier wieder recht froh werden zu können. Und ihr Lieben, das ist eigentlich das, was wir brauchen, dass wir wieder fröhlich sein können. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Wenn er hier von Gebeinen spricht, dann meint er nicht nur seinen Körper, sondern das ist auch mit eingeschlossen. Es hat auch Auswirkungen, wenn jemand Vergebung seiner Sünden empfängt. Bis hinein in sein körperliches Befinden kann das Auswirkungen haben. Aber er spricht hier von seinem Herzen, von seinem Gemüt. Lass mich doch wieder fröhlich sein. Vergib mir meine Schuld. Und gib doch Gnade, dass ich wieder aufatmen kann. Und wenn wir noch einmal an Luther denken, wir kommen ja jetzt vom Reformationstag her. Ich war aufatmen konnte Luther erst in dem Augenblick, da er erkannte, dass der Herr Jesus für alle seine Schuld und Sündhaftigkeit vollkommen am Kreuz bezahlt hatte. Da ging ihm das Tor des Paradieses auf, so sagt er. Da konnte er fröhlich sein, vorher nicht, war zutiefst verzweifelt. Als ein begnadigter Sünder darfst du ganz getrost und zuversichtlich deinen Weg gehen. Darfst dich wieder freuen. Und ich erinnere mich daran, dass der inzwischen schon lange nicht mehr hier auf dieser Erde zumindest lebende Johann Fischer, bei dem wir unsere Seelsorgestunden hatten, dass er einmal erzählte von einer Frau, die so richtig ihre Schuld mal ausgepackt hatte und der er dann im Namen Jesu den Zuspruch der Vergebung geben konnte. Sie stand auf und fiel ihm um den Hals und freute sich wie ein kleines Kind. Ja. Vergebene Schuld ist das Tor zur Freude, ist das Tor zum Frieden mit Gott und zu ewiger Freude. Ich schließe ab mit einem Wort aus Psalm 32. Wo es ja um dasselbe Thema geht, dasselbe Problem der Sünde, aber auch um Schuldvergebung, Sündenvergebung. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, also glücklich ist der, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. In dessen Geist kein Trug ist, damit ist gemeint, der sich als Sünder bekennt vor Gott. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Und am Schluss heißt es, freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, aus Glauben Gerechten, ja, und jauchzet alle ihr Frommen. Amen.